Diese Folge Studio Gastro wird delivered by Uber Eats.
Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends.
Hier geben sich Gastronomie und Hotellerie die Pfanne in die Hand. Hallo und herzlich willkommen zu Studio Gastro, dem Podcast mit Geschmack. Freunde, ihr wisst doch Bescheid, hier wird nicht nur angerichtet, hier wird aufgetischt. Gastronomie im Mittelpunkt, Hotellerie am Tischrand und dazwischen wie immer die Fragen, die in keiner Speisekarte stehen, aber jeden Abend entscheiden können. Mit Köchinnen und Köchen, mit Stern und ohne, mit mir und mit ihm, Elias Klein. Die Currywurst, lange unterschätzt, oft kopiert, selten wirklich ernst genommen. Und dann, ja, dann kommen zwei Brüder aus Saarbrücken und sagen, das geht auch anders. Seit 2014 schon steht Kalinski für die Idee, einen deutschen Klassiker nicht neu zu erfinden, sondern ihn endlich ernst zu nehmen. Mit Rezepturen vom regionalen Metzger, mit Soßen aus eigener Produktion und mit dem Anspruch, aus Imbiss Handwerk zu machen. Was hier auf den Teller kommt, ist kein Zufall, sondern eine Entscheidung. Wurst, Soße, Garnitur. Alles frisch, alles kombinierbar und alles nachvollziehbar. Ausgezeichnet vom Falstaff, gelobt von der Süddeutschen Zeitung, gefeiert auf den großen Lieferplattformen und trotzdem nahbar geblieben. Ja, und dann ist da noch die vielleicht größte Überraschung, eine vegane Currywurst, die nicht als Alternative gedacht ist, sondern als echte Konkurrenz. Ergänzt um ein Angebot, das zeigt, dass Verzicht hier keine Kategorie ist, sondern Erweiterung. Stationär gewachsen, mobil gedacht, im Catering erprobt und auf Lieferplattformen skaliert, Kalinski ist kein Konzept für die Straße, sondern ein Konzept, das weiterdenkt als der Bordstein, an dem es verkauft wird. Ja, und genau darüber reden wir jetzt und deswegen sage ich herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist, lieber Elias Klein von der Kalinski Wurstwirtschaft. Moin!
Merci beaucoup für das schöne Intro. Hallo.
Wie geht's dir?
Sehr gut, sehr gut. Ich bin noch ein bisschen gerädert vom Wochenende. Da hatten wir zwei harte Kampftage, aber ja, es läuft, es geht voran. Die Wurstwirtschaft wird langsam und stetig immer größer.
Ja, zwei harte Kämpfe, was die wenigsten wissen. Elias ist nämlich ganz nebenbei noch Preisboxer und hatte Kämpfe auszutragen im Mittelschwergewicht unter den Würsten in der sogenannten Wurstboxer League und hat die, glaube ich, relativ gut überstanden. Jedenfalls hast du keine blauen Augen.
Ja, es ging auf jeden Fall aber über 12 Runden. Also es war ein harter Kampf am Wochenende. Wir hatten 4.500 Leute in Saarbrücken in der Saarlandhalle. Da war Champions League und die Saarbrücker haben zum vierten Mal in Folge den Champions League-Titel im Tischtennis verteidigt.
Ich wollte gerade sagen, bist du bitte so nett und verrätst uns noch, von welcher Champions League man im Saarland spricht. Ja, also da muss man die Kirche natürlich ein bisschen im Dorf lassen. Es ist Tischtennis.
Es ist Tischtennis, ja. Wir haben im Saarland tatsächlich einen sehr guten Tischtennisverein, der erste FC Saarbrücken Tischtennis. Und der neben dem Fußball, ja, das Pendant dazu ist und sehr erfolgreich ist.
Ne? Ich komme ja aus der Generation Timo Boll. Also das ist das Einzige, was ich noch mit Tischtennis in irgendeiner Art und Weise verbinde und natürlich, dass die Tischtennisplatten von Jola sind und wir haben immer die rote und auch die schwarze Seite des Tischtennisschlägers so an unserem Kopf über die Haare gezogen, um zu gucken, wie viel Grip da drauf ist.
Ja, heute mittlerweile pusten so auf die Schläger und gucken, ob die richtige Feuchtigkeit drauf ist.
Ist das so?
Und ja, es ist schon, war auch eine Wahnsinnsstimmung, 4.500 Leute, also bestimmt 2.000 Chinesen allein. Weil der aktuelle Olympiasieger, der spielt ja bei Saarbrücken. Das war ja ein Riesen-Coup gewesen am Anfang der Saison. Und ja, so kam es dann auf einmal, dass aus 400 Leuten bei Heimspielen 2000 Tischtennisbegeisterte gekommen sind und wir waren dann als Partner zur Seite und haben dann alle mit Currywurst versorgt die Saison über.
Das heißt, ihr habt in der Saarlandhalle, hast du gesagt?
Genau, genau.
Ihr habt, hört sich an wie so eine typische ESC-Stätte, oder?
Das ja,
im Saarland.
Ist ja auch so. Also ist Comedy-Halle, Saarlandhalle ist auch mal manchmal so eine kleine Expo, also wird für alles benutzt.
Okay, alles klar. Also jedenfalls ist dann Tischtennis ganz offensichtlich bei euch ein Riesending. Und noch mehr als das ist es die Wurst, nämlich die Currywurst. Und absolut, nicht irgendeine Currywurst, sondern die Currywurst von Kalinski Wurstwirtschaft. Darüber werden wir logischerweise heute einen ganz großen Teil sprechen. Ich habe gerade so ein bisschen erzählt, was unsere Zuhörerschaft heute erwarten kann. Aber um das Ganze mal so ein bisschen zu verorten, würde ich trotzdem mal erzählen, Elias. 2014 habt ihr das gegründet, Kalinski in Saarbrücken. Ihr habt eine Mission euch auf die Tafel geschrieben, nämlich den deutschen Klassiker, die Currywurst, durch höchste Qualitätsansprüche zurück auf die Straße zu bringen und als echtes kulinarisches Kulturgut zu rehabilitieren. Ja. Wann war der Zeitpunkt, dass die Currywurst ein kulinarisches Kulturgut ist, und warum ging das für euer Empfinden verloren? Warum habt ihr gedacht, wir müssen dieses Kulturgut zurückholen?
Also ich würde mal sagen, so Anfang 2010 oder generell Anfang 2000er hat es ja schon angefangen, dass Currywurst qualitativ eigentlich immer schlechter wurde. Also ne, die Leute sind eher auf den Preiskampf gegangen, haben sich probieren zu unterbieten, und wir waren damals, hatten die Idee, das war auch eigentlich nur so eine, ja, es sollte als Nebenprojekt starten halt, ne? So, lass doch mal die Currywurst noch mal geil machen, weil es gab keine, gerade im Saarland, wir haben eine tolle Currywurstkultur, und die verschwindet halt immer mehr und mehr. So als Beispiel in Saarlouis, wo wir unseren zweiten Standort haben, gab es mal 15 Buden auf eine Stadt, die 30.000 Einwohner hat. So, und jetzt mittlerweile sind es halt nur noch 3 oder 4 mit uns eingeschlossen, und ja, wir sehen Currywurst muss wieder salonfähig werden. Das ist deutsches Kulturgut, und wir haben es uns so einem Anspruch gemacht, das Ganze halt einfach nochmal qualitativ hochwertig zu machen. Und ja, da haben wir dann damals von 20 verschiedenen Metzgern 120 Würste ausprobiert, bis wir dann jetzt mittlerweile haben wir unsere eigenen Rezepturen entwickelt über ein Jahr lang mit dem Metzger, und ja, so zieht sich das durch unser ganzes Portfolio durch, ne?
Also wenn du von wir sprichst, dann ist es nicht die königliche Ich-Form.
Genau, mein Bruder Josef ist noch da. Wir sind aber zu dritt auch. Da ist noch der Martin mit dabei. Mein Brother from a Polish Mother, sage ich immer so schön. Und genau, wir sind zu dritt, und jeder macht da, er hat sein Aufgabengebiet fest. Und genau, angefangen hat es aber tatsächlich damals mit meinem Bruder und dem Thilo, der damals mein Mentor war auch. Ich habe noch studiert und ja, war aber von Tag 1 mit dabei, habe das immer als mein Baby angesehen, und ja, irgendwann habe ich gedacht, war fertig mit dem Studium, war bei der Bosch gewesen in Österreich, und habe halt dieses Konzerndenken, gefiel mir halt gar nicht. Also ne, ich habe da keinen Anklang gefunden, obwohl ich gute Resonanz bekommen habe und auch ein Jobangebot. Und ja, ich habe, seit ich 14 bin, in der Gastro gearbeitet, in einem Familienbetrieb, und ja, fand dann halt immer toll, wie man mit so einem einfachen Produkt wie Currywurst, wenn es geil gemacht ist, und die Leute kannten es gar nicht so in der Form, wie wir es gemacht haben, dass man halt einfach so die Herzen nochmal erreichen kann, und du kriegst halt ein direktes Feedback, du kriegst ja, Emotionen mit so einem einfachen Gericht, ne? Und ja, das hat mich wirklich gecatcht dann, ne?
Wobei natürlich es auch gar nicht schlecht wäre, bei Bosch zu arbeiten. Die haben natürlich haushaltstechnisch vom Schlagbohrhammer bis zum Staubsauger alles da, was man wahrscheinlich haben kann. Aber jetzt bist du sozusagen dein eigener Bosch und machst dementsprechend auch wirklich sehr, sehr viel richtig. Also Stand heute steht ihr für 11 Jahre Geschmack und Qualität, das kann man ja so sagen, weg von der Standard-Imbissbude. Das ist etwas, was du ja eben auch schon so ein kleines bisschen angerissen hat, hin zur handwerkschaftlichen Wurstwirtschaft. Und das Ganze wird ja nicht nur gekauft und gegessen, sondern das Ganze wird auch gesehen und noch viel wichtiger, es wird auch positiv bewertet. Ich habe es im Eingang gesagt, der Falstaff hat euch als die beliebteste Currywurst Westdeutschlands ausgezeichnet 2023. Die Süddeutsche Zeitung ist ja jetzt nicht auch irgendwer, hat euch das Prädikat beste Currywurst Deutschlands sogar verpasst. Und dann passend zu unserem Studio Gastro Zwischengang, den wir ja delivered haben von unseren guten Freunden und Freundinnen von Uber Eats. Dort seid ihr auch am Start, habt regelmäßige Top-Platzierungen im Bereich Delivery und habt da auch schon bei den Uber Eats Awards ordentlich abgesandt.
Ja, ich würde sagen, ich glaube, wir haben uns, also im Saarland auf jeden Fall, auch schon über die Region hinaus mittlerweile einen Namen da gemacht. Und ja, ich glaube, das ist auch unser Erfolgsrezept, dass wir einfach keine Abstriche bei der Qualität machen. Also ne, wir sind da auch sehr verkopft, wenn es um neue Gerichte geht, um neue Wurstkreationen und probieren von vorne bis hinten echt immer das Maximum rauszuholen, ne?
Also das soll ja auch so ein bisschen der Unterschied sein zwischen einer klassischen Folge von Studio Gastro und dem Studio Gastro Zwischengang, dass wir uns so ein ganz klein wenig mehr darauf besinnen wollen und uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, um auch mal wirklich hinter die Kulisse zu schauen. Also ihr seid natürlich gestandene Gastronomen mittlerweile, aber an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so lange im Business wie andere Menschen, die man seit Jahrzehnten kennt. Und jedes Mal höre ich jetzt in den vergangenen Folgen eigentlich immer wieder das Gleiche, und das wird dann höchstwahrscheinlich ein Rezept und ein Geheimnis des Erfolges sein, dass man sich unglaublich intensiv mit dem einen Produkt, um das es sich hauptsächlich dreht, auseinandersetzt, dass man probiert, dass man verwirft, dass man höchstwahrscheinlich ja bis zum Erbrechen probiert, das Ding perfekt zu machen, um am Ende des Tages sagen zu können, wir liefern hier etwas ab, das Stand heute nicht besser sein kann. Woher nimmt man diesen unheimlichen Elan und diese unheimliche Lust, das vermeintlich Gute, also die Currywurst, die kennt man ja. Und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein darf, finde ich bei der Currywurst, ich kaufe mir die, weil ich weiß, was ich bekomme. Und wenn sie dann auch noch schmeckt, bin ich doppelt glücklich. Aber bei einer Currywurst würde ich fast schon sagen, geht's mir gar nicht in erster Linie um den Geschmack, sondern es ist so ein Haltungsessen. Ne? Also
absolut.
Das ist für den schnellen Hunger, oder ich glaube bei Hochzeiten und so hat sich's durchgesetzt, dass es nochmal so ein Mitternachtssnack ist.
Ja, auch das heißt, mittlerweile.
Wie schafft man es denn zu sagen, wir machen aus so etwas wie der Currywurst noch ein Stückchen mehr?
Also ich glaube, am Anfang war die Schwierigkeit, und das hat uns ja auch ausgemacht. Ich sage auch nie, dass wir die beste Currywurst haben, sondern ich sage eigentlich immer, wir haben für jeden Geschmack die richtige Currywurst. Mhm. So, weil wir sind ja schon durch Deutschland getourt mit dem Foodtruck, und wir wissen auch mittlerweile, was wo wie gegessen wird. Und wir Saarländer, wir sind ja zum Beispiel die einzigen in Deutschland, die eine Currysoße essen, die sehr dünnflüssig ist, auf Fleischbrühbasis. Da sind viel Zwiebeln mit drin. Das ist so eine Schaschliksoße. Ne? Schaschlik kennt man von früher vielleicht noch, sind Nierenspieße, die dann so gekocht haben. Und dann gab es halt eine schön intensive Soße. Und so ist unsere saarländische Soße. Ne? Wir Saarländer, wir sagen immer Hauptsache good guess und essen gerne deftig. Und ja, und dann haben wir aber auch tatsächlich noch eine pikante und eine fruchtige Soße, die beide vegan waren. Das war 2014. Ja, war vegan. Da haben die Leute nicht verstanden, dass Tomatensoße vegan ist. Also, ne? Und das war am Anfang riesiger Überzeugungsarbeit, weil der Saarländer kommt hin und sagt, und jeder andere normale auch, ich hätte gerne Currywurst. So, ne? Und wie du jetzt auch sagst, ne? Du willst einfach nur eine Currywurst haben, aber dass man dann auf einmal eine Auswahl hat zwischen einer fruchtigen Soße, die Mango enthält zum Beispiel, die wirklich einen sehr schönen fruchtigen Touch hat, oder unserer pikanten Soße mit Sauerkirsch, und wir haben Sojasoßen, die wir extra aus Japan importieren, weil die einfach so ein geiles Geschmacksprofil haben, die gibt's hier eine zu kaufen, so, und ja, und da mussten wir die Leute erstmal dran gewöhnen, und ja, und auch Leute, die keine Currywurst mögen, holen wir dann ab, ja, mit einer Currywurst Elsass, die unsere Nähe zu Frankreich einfach super beschreibt, weil sie eine Hommage an den französischen Elsässer Flammkuchen ist, ein Klassiker, und wir holen unsere weiße Kalbs- und Schweinewurst, machen da eine schöne Crème fraîche Soße drüber, gerösteter Speck, Zwiebeln und Schnittlauch, und so muss man wirklich sagen, es war sehr viel Überzeugungsarbeit am Anfang, und mittlerweile, ne, auch unsere vegane Wurst ist nicht mehr wegzudenken. Die haben wir, damals gab es keine vegane Wurst 2013, die gut war. Und wir wollten auch keine Wurst imitieren, wie Beyond Meat jetzt zum Beispiel, sondern wir haben dann vom regionalen Bauern, haben wir dann Weizen Saat bekommen, haben die in Wasser eingelegt, und dann haben wir in der Badewanne desinfiziert und haben dort angefangen, die Masse für vegane Würste zu machen, ne? Und haben dann so unser Unique Selling Point da geschaffen, ne? Und
okay, aber genau das zeigt ja eigentlich auch schon, wo ihr herkommt, wo ihr aktuell seid, und lässt erahnen, wo ihr mal hinwollt. Also was Steve Jobs die Garage gewesen ist, ist bei euch ganz offensichtlich das Badezimmer und die Badewanne. Also allein die Geschichte finde ich schon mal großartig. Ja. Also wäre ich ihr, würde ich eine mobile Badewanne auf Räder packen und würde da die Currywurst am Festival rausverkaufen.
Das ist eigentlich eine geile Idee, ja.
Aber es zeigt natürlich genau das, dass ihr euer Produkt liebt, dass ihr eigentlich sprichwörtlich aus diesem Produkt herauskommt und dieses Ja, dieses gelernte, ich hole mir mal schnell eine Currywurst, rot-weiß, ist bei euch höchstwahrscheinlich was ganz anderes als wie man es in Anführungszeichen aus primitiver Art und Weise früher gekannt hatte. Weil für mein Empfinden verorte ich die Currywurst auch viel mehr in den Ruhrpott, klassischerweise.
Ja, ja. Klar, Ruhrpott, Berlin, ich meine, es wird sich ja immer noch drum gestritten, wer sie erfunden hat. Aber ich stelle mir mittlerweile die Frage, wer hat die beste? Weil wenn ich in anderen Städten teilweise Currywurst probiere, finde ich es halt schade. Teilweise ist es warmer Ketchup, dann wird da ein Currypulver zusammengemixt. Da fängt es ja bei uns schon an. Beim Currypulver habe ich mich mit einem Bio-Gewürzhersteller hier aus Saarbrücken, mit der Sommelierin, in den Gewürzraum eingesperrt. Und dann haben wir halt 30 verschiedene Currysorten gemacht und haben halt als natürlichen Geschmacksverstärker zum Beispiel Steinpilze in unserem Currypulver drin, damit, ne, für das Umami, um da noch was rauszuholen, haben alle Bitterstoffe entfernt. Und ja, so gehen wir da wirklich ran von Anfang bis Ende. Und ich finde halt, ja, das ist Saarland, hat halt... Ich meine, wir sind halt im Südwesten, wir sind eine kleinere Stadt, aber haben kulinarisch brutal was zu bieten.
Weißt du, womit ich das Saarland immer wieder in Verbindung setze?
Jetzt kommt's.
Nee. Wenn man irgendwo in den Nachrichten, was auch immer hört, ein Waldbrand, ein Stau oder sonst was, dann wird immer gesagt, von der Fläche des Saarlandes, ja, oder? Ja. Das Saarland muss immer hinhalten, ja, um irgendwie eine Vorstellung vor dem geistigen Auge zu bekommen, wie groß oder wie klein das Ganze sein kann. Okay, aber das ist vollkommen
ist
egal.
Ja auch, ist ja auch schon der saarländische Slogan, Großes entsteht im Kleinen. Also,
ach, ist das so?
Ja, ja.
Okay, siehst du, das ist doch schön. Aber du hast es gerade selber angesprochen, Umami, den Geschmack und auch das Pikante. Und es gibt ja einen ungekrönten oder wahrscheinlich mittlerweile einen sehr gekrönten Umami-Gott, Tim Raue in diesem Land. Und Tim Raue und ihr habt ja gemeinsam mit Uber Eats ja auch eine Vergangenheit, und zwar eine gute Vergangenheit, ja, der werte Herr Raue. Und ich weiß von Tim Raue, dass der gar nicht so diese Art von Essen so gut verträgt. Also der hat ja einen sehr empfindlichen Magen, der gute Mann. Und ihr habt dort ja gemeinsam, ich glaube im Rahmen des Uber Eats Awards, habt ihr euch ja ordentlich die Currywurst verpasst, oder?
Ja, war verrückt. Der Tim hat mich auch ganz schön fertig gemacht. Also ich habe da echt ein hartes Feedback bekommen. Ja, wir haben uns ja getroffen zum Showkochen. War ja ein super cooler Wettbewerb. Also ich wollte mich gar nicht bewerben erst, weil ich gedacht habe, ja, was mache ich denn im Finale gegen die anderen Restaurants? Grill ich dann eine Wurst? Und
ne, da geht's so um die Wurst schon mal. Also genau, du bist ja sozusagen schon mal richtig.
Ne, und dann hat der liebe Hassan, mein Ansprechpartner bei Uber Eats, und hat dann mich dazu gedrängt und hat gesagt, mach doch mal jetzt. Und so hat sich das dann ganz entwickelt halt. Ne? Wir haben das Community Voting im Saarland dann gewonnen, und dann kamen ja die Food Influencer aus haben jeweils vier Bundesländer getestet. Und ich verbinde halt mit der Currywurst mehr als nur ein Gericht. Ne? Ich bin jeden Dienstag mit meinem Papa zum Biermann gegangen. Der Biermann war ein legendärer, zweifacher Lotto-Millionär, der bis zu seinem Tod in seiner Bude gestanden hat. Und da hat so die Soße seit 60 Jahren gefühlt gekocht mit den Frikadellen drin. Und die Frau stand auch noch da, also ganz, ganz verrückt. Und ja, Currywurst war schon immer was Besonderes. Und dann ging es halt darum, ne, wir sollten uns ein Gericht auswählen. Und dann habe ich gedacht, welche Currywurst nimmt man denn mit nach Berlin? Also, ne, wir haben so viele verschiedene Varianten, und ja, die Currywurst Chef Rechaud, die ich dann ausgewählt habe, die war halt, die ist halt sehr Avantgarde, so würde ich mal behaupten, weil es Ziegenkäse auf einer fruchtigen Soße ist, auf einer weißen Kalbswurst, und Ziegenkäse und Currywurst denkt jeder, nee, geht gar nicht, aber nee,
denke ich auch.
Aber wenn du dann noch Honig drüber machst, das Ganze flambierst und mit Thymian, und der Thymian dann sein Aroma entfaltet und dir dann in die Nase steigt mit dem, das ist eine Wahnsinnskombination. Also das ist...
Jetzt weiß ich natürlich, dass genau das, was du gerade erzählst, mehr und mehr eine größere Zielgruppe anspricht, nämlich eine vermeintliche Soße für ein vermeintliches einfaches Gericht wie die Currywurst, avantgardistisch, wie du es nennst, herzustellen, zu kreieren und wirklich Geschmackswelten zu öffnen. Wir wissen aber natürlich auch, dass es die ein oder andere Person gibt, die sagt, geh mir fort, Schuster, bleib bei deinem Leisten, ich will eine verdammte Currywurst, rot-weiß, mit meinetwegen einem Hela-Gewürz-Ketchup. Was soll ich mit dem ganzen anderen Scheiß? Verkauft ihr an bestimmten Zielgruppen vorbei, oder ist es eigentlich mittlerweile so eine kleine Aufgabe und Challenge für euch geworden, zu sagen, wir möchten aber auch gerne die Leute erreichen, die eigentlich überhaupt keinen Bock auf eine Soße haben, wo Schafskäse drin ist, Honig drin ist und weiß ich nicht was.
Absolut, also ich glaube, wir erreichen alle Zielgruppen gerade so damit. Also wir haben, dass ich vielleicht gemeint habe, wenn du keine Lust auf Currywurst hast, dann kriegst du auch bei uns einen sensationellen Pulled Pork Burger mit 16 Stunden lang gesmoktem, zart gegartem, in einem Brötchen, was von unserem befreundeten Bäcker, von dem Thilo, gebacken wird. Und genauso haben wir die Käsespätzle auf der Karte, was so ein Classic ist. Also die sind gar nicht mehr wegzudenken bei uns. Ne? Auch der vegane Anteil sind mittlerweile in Saarbrücken 15%. Wenn du Richtung Land gehst, da sind wir eher bei 5-10% in den kleineren.
Ne? Ah, das ist ja irre.
Ja, aber
das ist ja wirklich irre. Welchen Anteil hat denn so ein Gewinn von den Uber Eats Awards 2025 war das, glaube ich, für die Weiterentwicklung von so einem Betrieb, wie ihr ihn habt?
Also erstmal, das Feedback war halt unfassbar. Also gefühlt jeder Saarländer hat uns gratuliert. Das war schon geil. Also es war dann auch
Wie viele leben im Saarland?
Eine Million.
Also groß wie eine Fläche von einem Fußballfeld.
Genau, ungefähr. Ja. Nee, es war wirklich also unfassbar, wie viele Leute uns gratuliert haben und wie stolz sie waren, dass wir mit unserer Currywurst das erreicht haben. Und das ist halt, also für uns war es auch einfach schön, weil ich meine, ne, und fürs ganze Team, weil mein Team arbeitet jeden Tag hart und muss ich auf meine nervigen Qualitätsansprüche immer gefasst machen und dass man dann für so ein Gericht so gebührend gefeiert wird halt, ne, und so einen Preis gewinnt, das war Wahnsinn. Also, ne, das war die Tage danach wirklich in der ganzen Stadt zu spüren. Die Leute haben uns angesprochen, sind vorbei am Laden, so, ey, Kalinski.
Aber jetzt mal abgesehen von den feuchten Händedrücken und den Schulterklopfern, die ihr bekommen habt, was bedeutet der Gewinn von diesen Awards für die weitere Entwicklung von euch? Also, wenn man jetzt mal rein aus dem Business-Kontext das betrachtet.
Wachstum, das ist das nächste Ziel. Das nächste Ziel ist die nächstgrößere Stadt, Frankfurt, Köln, Berlin, sind wir sehr am Liebäugeln. Wir wurden ja auch schon eingeladen, waren ja dann nach den Uber Eats Awards, waren wir für 2 Wochen in Berlin, haben dort einen Pop-Up-Store gemacht. Da hat Uber Eats haben wir ein Interview gehabt mit Dara, dem Uber CEO worldwide, und hat uns dann die Plattform dort gegeben, uns 2 Wochen mal zu beweisen. Ne? Wir sind dann innerhalb von einer Woche, haben wir dann alles ready gemacht, haben 2 Paletten Würste hochgeschickt und standen dann oben in der Nähe vom Alexanderplatz beim Uber Head Office und haben dort auf der Plattform eine Currywurst nach der anderen rausgehauen und die Leute dann im Innenhof dort bei der Brauerei dort begrüßt und haben noch 2 kleine Raves gemacht. Also war mega, war unser erster Pop-Up-Store für Berlin. Hier.
Ja, ich sehe es.
Hoodie an.
Genau, unsere Zuhörenden können es nicht sehen. Der Pullover wird getragen. Und was ihr leider auch nicht sehen könnt, ist, Elias strahlt übers ganze Gesicht seit Beginn dieser Aufnahme. Man merkt ihm einfach wirklich an, dass er Bock darauf hat und dass er für das brennt, was er tut. Vor allem, wenn man mal überlegt, dass ihr eigentlich überhaupt nicht darüber nachgedacht habt, bei den Uber Eats Awards mitzumachen, ne?
Nee,
man musste euch so ein bisschen bitten, die Saarländer. Frankophil musste man auf euch zukommen und sagen, wie sieht's denn aus?
Merci beaucoup, Hassan, nochmal an dieser Stelle, ne? Ja? Merci beaucoup an den Hassan nochmal an der Stelle, dass er uns dazu gebracht hat.
Ja, wer auch immer Hassan ist, aber auch von meinen Eltern, ganz herzlichen Dank an Hassan, dass du den Jungs und den Mädels, oder in dem Fall sind's ja, ihr seid ja drei Gründer Jungs, ne?
Genau.
Also, da musste man euch so ein bisschen zu eurem Glück zwingen oder hinschubsen, sagen wir mal so.
Ja. Ja, aber dann, ne, also als dann auch klar war, wir nehmen dann die Currywurst, Chèvre Chaud, und dann haben wir die Currysoße zur Perfektion gekocht und abgeschmeckt, so dass ein Tim Raue eigentlich nur noch sagen kann, krass, die ist der Hammer. Also, wir standen da, wir hatten, glaube ich, 5 Stunden Zeit, unsere Sachen vorzubereiten, ne? Die Pommes blanchiert, ausdünsten gelassen, dann nochmal perfekt nachfrittiert. Wir frittieren nur in Erdnussöl.
Was bringt denn eine blanchierte Pommes? Also vom Brokkoli her kenne ich's. Liebe Grüße gehen raus an Frau Oster, mit der ich in einer der ersten Folgen darüber gesprochen habe, wie das Blanchieren sich eigentlich viel schwieriger anhört, oder nicht eigentlich, viel schwieriger und hochtrabender anhört, als es eigentlich ist. Aber eine blanchierte Pommes, davon habe ich noch nichts gehört.
Ja, es geht eher darum, dass die Pommes bei 140, 150 Grad entwässert wird. So, ne? Also okay. Das Wasser wird rausgezogen, so wie die Belgier quasi auch machen, um dann einfach noch eine schönere Kruste zu haben und ne, in die Kartoffel, die soll weich sein, ähnlich wie Kartoffelpüree. Und
Was kosten so eine Portion Pommes bei euch?
3,90 kostet die.
Und was kostet denn, was ist denn euer Verkaufsschlager im Menü?
Currywurst mit Pommes, weiß, pikante Soße ist wirklich so das was am meisten geht.
Was kostet
geht.
Der Spaß?
8,40 €.
Na, das geht ja noch. Dann habt ihr dann ja auch direkt das nächste Pfund dabei, nämlich die Kalle Cola. Gibt es natürlich auch als Zero, als Orange, Zitrone etc. pp.
Bis jetzt nur Cola und die Zero haben wir bis jetzt rausgebracht.
Okay, aber genau. auch da ist es ein besonderes Getränk, ne? Ist jetzt nicht die klassische, die man kennt oder die man erwartet, entweder in Rot oder in Blau, sondern ihr sagt, wir haben eine Kalle Cola.
Ja, wir dachten uns, warum nicht? Warum machen wir nicht eine eigene Cola?
Ja, okay.
Hat noch ein paar andere Hintergründe, aber egal. Wir wollten einfach da auch nochmal allein.
Was sind das für Hintergründe?
Ach, der Support aus der Getränkeindustrie, da wurde viel geredet und vor allen Dingen von den Hamburgern.
Ah, okay, ich verstehe.
Und dann haben wir uns gedacht, weißt du was? Wir machen eine eigene Cola.
Okay, aber das ist ja, ehrlicherweise ist das ja hochinteressant. Das unterstreicht ja einmal mehr, dass ihr jetzt nicht die Opportunisten aus der Gastrowelt seid, sondern dass ihr unheimlich authentisch an die Sache rangeht und am Ende des Tages vielleicht auch sagt, wenn es den einen oder den anderen Partner gibt, der sagt so bitte und das passt nicht in euer Konzept oder in eure Idee, hier euer Produkt nach vorne zu bringen, dann macht die Not erfinderisch und dann ist es halt am Ende eure ganz eigene Cola.
Dann machen wir nein. Wir sind
das
in
ist ja
allem
schon stark.
Ja, egal in was wir machen es einfach dann. Also wenn es muss menschlich einfach passen, auch mit unseren ganzen Lieferanten und mit den Leuten, denen wir zusammenarbeiten, das ist einfach auf einer Wellenlänge und ja, wenn das nicht passt, dann machen wir unser eigenes Ding. Also das ist, glaube ich, der Ansatz, den wir verfolgen. Schon immer.
Stark. Okay, also jetzt, da wir sprechen, ist es ja fast schon wieder Mitte 2026. Ihr steht sehr gut da, ihr habt mehrere Geschäfte und seid aber nicht nur verwurzelt an bestimmten Orten, sondern ihr habt euch auch mobil gemacht, was Events angeht, was B2B angeht und vor allem auch was Catering angeht. Das heißt, ihr liefert professionelles Catering für Events, für Firmenfeiern. Ihr habt Stände auf Stadtfesten. Du hast das eben selber gerade angesprochen. Es gibt Pop-up-Flächen und selbstverständlich Delivery, ne? Also ein riesen Fokus logischerweise darauf, mit Lieferplattformen auszuliefern. Hier dann natürlich mit optimierter Logistik, damit eine heiße Auslieferung auch garantiert ist, oder? Also weil wir haben es auch mit Vladi von Goldies neulich gesprochen. Also der größte Fauxpas ist natürlich, wenn die Pommeskacke ankommt, also labbrig und mild warm.
Das war auch tatsächlich das größte Problem. Also ich habe mich sehr lange, bis vor Corona haben wir gar nicht ausgeliefert, weil wir einfach immer Schlange hatten, wir hatten immer viel los und es war immer viel los und es war eine Kapazitätsgrenze im Laden erreicht und mir war einfach auch immer wichtig die Qualität. Also die Pommes kommen halt immer latschig an so und dann kamen die ersten Verpackungen auf den Markt, die mit Lüftungsschlitzen und dass die Pommes halt belüftet werden. Und ja, dann haben wir langsam angefangen, aber es ist eigentlich sehr, für mich war Uber und Lieferando einfach nur ein Nebengeschäft und mittlerweile ist es einfach ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil geworden, muss ich an der Stelle sagen. Uber Eats Exclusive, hat für mich auch hat sich einfach richtig angefühlt. Ne? Da sind wir beim Thema Partner. Ich habe da einen tollen Austausch mit denen, da ist Support da. Die arbeiten und verstehen, wie ich arbeite. Und da ist halt da eine Umsetzung. Und bei den anderen Plattformen war das halt nicht gegeben.
Was habe ich denn von einem Uber Eats Exclusive?
Du hast einfach einen, meiner Meinung nach, besseren Support. Du hast bessere Bedingungen natürlich. Also ne, geringere Gebühren. Und ja, du wirst halt als Werbe- oder als Partner, mit dir wird, glaube ich, einfach viel enger gearbeitet. Ne? Und das ist die Arbeit, die ich gerne mache. Also ich mag das nicht, wenn irgendwelche Versprechungen gemacht werden und dann wird es auf die lange Bank geschoben, sondern ich will das direkt umsetzen und direkt machen und am liebsten gestern schon so.
Mhm. Ne? Und das heißt, unter dem Strich ist es ein nicht geahntes Puzzleteil, was sich sehr gut bei euch einfügt, von dem ihr logischerweise auch viel habt und das du, so wie es sich jetzt zumindest anhört, unbedingt auch weiterempfehlen kannst, weil es Neugründern und Gründerinnen an der einen oder anderen Stelle wirklich ein sehr positiver Support sein kann.
Absolut, absolut. Also ich meine, die Sichtbarkeit darf man nicht vergessen. Ne? Man kann genau auswerten, wie viele Leute sehen deine Speisekarte auf Uber. Du kannst einfach deine Kosten senken, indem halt in Phasen, wo weniger los ist, kannst du ja einfach Umsätze generieren und das ist einfach nicht mehr wegzudenken. Also ich glaube, wir haben seit Anfang des Jahres den Umsatz verfünffacht und das halt nur, weil ich halt, ja, ich habe es unterschätzt wirklich, ne? Und
was heißt denn verfünffacht, also in Zahlen?
In Zahlen? Wir sind von 4.000 im Monat auf 20.000.
Okay, das ist ein ordentlicher Anstieg.
Innerhalb von einem Jahr jetzt, ne?
Innerhalb von einem Jahr. Das würde höchstwahrscheinlich auch schon den einen oder anderen Investor auf den Plan gerufen haben, oder?
Ja, wir haben einen Partner und einen guten Freund, ne? Der mit dem haben wir zum Beispiel die Firma gegründet für die Caterings und für die Foodtrucks. Ne, der ist da mit an Bord und wir haben bereits auch Interessenten für Franchise, haben ja auch eine Filiale, eine externe Filiale in Wertheim in Baden-Württemberg. Die hat vor 2 Jahren geöffnet.
Ist das da, wo das Wertheim Village ist?
Genau. Aber ist in Wertheim, in der Stadt selber. Mhm. Und das sind aus dem engeren Bekanntenkreis, die genauso Fans von dem Kalinski-Konzept sind wie wir, die das raustragen wollten. Und ja, wir haben die Lieferketten, das haben das alles optimiert mittlerweile. Also es wird alles zentral aus unserer Produktion. Der Ketchup, den wir selber machen, die Mayo machen wir noch selber, ja. Wird 2-mal die Woche wird dann rübergefahren. Und genauso werden unsere Läden beliefert. Und die Struktur steht jetzt und jetzt wird es Zeit, Gastronomen zu finden und potenzielle Investoren, die Lust haben, mit uns die weitere Reise anzugehen. Ne? Weil
im Sinne von Franchise oder möchtet ihr das schon die Zügel selber in der Hand halten, wenn ihr einen kleinen Rollout Richtung Köln, Frankfurt, Hamburg etc. macht?
Wir würden gerne auf jeden Fall ein Franchise draus machen oder die Struktur steht ja schon bereits. Aber ob wir jetzt den ersten Laden in der größeren Stadt mit begleiten, da sind wir, glaube ich, offen halt. Ne? Also ich glaube, ich wäre das erste Jahr, würde ich erstmal dahin ziehen und gucken, dass alles so läuft und dass der Kalinski-Vibe mit rübergeht, weil Kalinski ist halt, ja, ne, wir haben 200 Jahre alte Fliesen, wir haben so einen richtigen, es fühlt sich der Banker neben der Oma wohl. Und am Wochenende ist abends bis spät Partys und DJs und ne, so das muss transportiert werden halt. Nicht dieser ranzige Imbissbuden-Charakter, den die Leute kennen.
Mich erinnert das ein ganz klein bisschen. Ich habe schon die ganze Zeit heute auch in der Vorbereitung darüber nachgedacht und je länger du darüber sprichst, desto mehr sehe ich gewisse Parallelen. Qualitativ seid ihr wahrscheinlich, ohne dass ich es bisher leider testen durfte, höchstwahrscheinlich besser, natürlich. Aber vielleicht sagt es dir was, Best Washed in Town, kennst du das aus Frankfurt?
Ja, kenne ich.
Und was hältst du davon? Okay, weil ich muss ganz ehrlich sagen, als ich noch in Frankfurt gelebt habe, bin ich gerne ins Westend gefahren zu Best Washington Town. Damals war es aber auch wirklich noch anders als heute. Also das ist ein bisschen, es hat sich ein bisschen verändert tatsächlich. In welche Richtung kann ich ja offen lassen. Aber das war damals, mir fällt das jetzt gerade nochmal so ein im Gespräch, war das wirklich so ein bisschen, wie du es auch erzählst. Man konnte die Currywurst so haben, dann schmeckt es halt scheiße, oder man konnte sie so haben und ist zu Best Washed gegangen, zum Lars. Und der hat sich damals sehr stark auf gutes Brot fokussiert. Der hat Brot, Zwiebeln auf die Pommes rauf. Und der hat, glaube ich, 10 unterschiedliche Schärfegrade in der Currysoße gehabt. Und diese Schärfegrade waren für ihn natürlich ein unheimlich gutes Marketing-Tool. Das war noch weit vor Social Media, weil er hat natürlich die Sachen verschenkt, wenn irgendjemand sagte, er macht Schärfegrad 10. Dann konntest du natürlich zugucken, wie dem die Fresse weggebrannt ist und er einen Liter Milch dazu bekommen hat. Aber es war natürlich ein Talk of Town, der da entstanden ist. Und jetzt, wo ich gerade so drüber spreche, war das für mich zumindest, glaube ich, so ein bisschen die Geburtsstunde, dass die Currywurst aus ihrem, was auch immer, Image so ein bisschen rausgegangen ist. Und bis heute, ich war, glaube ich, in der Weihnachtszeit zuletzt da und fand es jetzt anders als noch vor ein paar Jahren. Aber du scheinst es auch zu kennen. Also dementsprechend, ein Kumpel von mir, der Tim Koch, das müsste dir natürlich auch was sagen. Der hat ja auch ein Buch jetzt rausgebracht über die Currywurst vor einem Jahr oder so. Also der hatte mir auch mal in einem Gespräch erzählt, die Currywurst ist bei den Deutschen einfach nicht wegzudenken. Sie lieben sie einfach. Und dementsprechend kann ich mir wirklich lebhaft vorstellen, dass euer Modell dort auf sehr viel offene Ohren und auf noch viel offenere Münder treffen wird, wenn ihr da zum großen Ausrollen bereit seid und du nicht mehr durch ganz Deutschland ziehen musst, um zu gucken, ob dein Baby auch so weiterentwickelt wird oder so weiter fortgeführt wird, wie es ihr in Saarbrücken vorgegeben habt. Ne? Aber ich freue mich drauf, mach doch mal Hamburg.
Ja, Hamburg wäre auch schon geil. Also ne, muss nämlich auch sagen, ist auch Köln, die ganzen, also Frankfurt ist noch gut besetzt, würde ich sagen, mit Best Washington Town. Aber ja, es gibt sehr wenig Currywurst-Imbissbuden halt, ne? Das ist schon so ein Ding. Und ich muss sagen, ich war ja auch in Frankfurt vor 2 Wochen tatsächlich bei Best Washington Town.
Ah, ja.
Service war super gewesen und ich war aber so ein bisschen überladen von der Karte und meine Art ist es halt nicht mit 10 Schärfegraden. Also ich habe bei uns, wir haben dann, wenn du willst, dass dir die Fresse wegbrennt, dann machst du dir das Carolina Reaper drauf. Das steht bei uns an der Theke, kannst du dir drauf machen und dann viel Spaß. Aber da geht der Geschmack halt verloren so. Und,
ja. Also ne, und für mich ist das sowieso nichts, weil ich kann nicht scharf. Also mir hat mal ein sehr bekannter Koch gesagt, es ist möglich, Schärfe zu lernen. Und er riet mir auch dazu und hat gesagt, du verpasst wirklich was. Tim Raue sagt das ja zum Beispiel auch, dass gerade dieses Säure-Schärfe-Spiel von der Schärfe getragen wird, eben weil es, na, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber immer so ein kleiner Thrill dabei ist, wie hart könnte es eventuell werden. Ich glaube, ich weiß aber, was du meinst mit Best Washed und dann können wir das Thema auch zur Seite legen. Als ich da im Westend früher gewesen ist, wo ja nur die Banker sind in Frankfurt, ne, das war natürlich auch ein super konträr, wunderbar schönes Bild zu beobachten. Da hat der Lars aus einem Imbiss Anhänger rausgekocht. Das Ganze war sehr hemdsärmelig und hatte halt die ganzen Banker in den teuren Anzügen und den teuren Uhren da stehen, die ihre Krawatte nach hinten geworfen haben und diese Currywurst gegessen haben. Das war einfach damals ein ganz neues Ding von Lifestyle. Ich würde fast sagen, das war ein Pop-up, so wie man es heute sagen würde, halt gekommen, um zu bleiben. Und wer will es ihm verübeln, dass er irgendwann gesagt hat, die Kuh, die melke ich jetzt aber mal richtig. Und dann ist er jetzt halt in die Innenstadt gegangen, hat einen verhältnismäßig ordentlichen Laden da aufgemacht und dementsprechend natürlich auch die Karte angepasst und aufgepimpt. Aber unter dem Strich, glaube ich, ist es sowieso schwer zu vergleichen mit dem, was ihr macht, weil das soll man wirklich nicht verschweigen, die Art und Weise, wie ihr an die Sache rangeht, allein schon was Soßen und Dips angeht, wie viel Tüftlerwahnsinn dort reingesteckt wird in jeder einzelnen Soße, bis sie am Ende, kann man ja so sagen, den Namen Kalinski tragen darf. Damit setzt ihr euch doch sowieso von vornherein gegen klassische Industrieware durch, oder?
Ja, also die Soßen werden, ne, heute ist Montag, heute wäre Soßentag, das heißt, heute wird gekocht.
Oder Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag, je nachdem, wann dieser Podcast gehört wird.
Ja, genau, stimmt. Aber ne, ich glaube, das ist der Unique Selling Point bei uns, dass wir da einfach sehr viel Wert, also ne, der Tim Rauer, der fand den Ketchup auch bei uns so sagenumwogend. Also er meint, schick mir den bitte, ich kipp mir den rein. Ja, wir nehmen da halt Tomaten hier aus dem Saarland, ne, und machen den halt selber mit weniger Zucker und es ist fruchtig. Und der eine oder andere sagt dann natürlich, der ist mir nicht süß genug, aber ja, dann gibt's auch noch den Kinderketchup, der hat mehr Zucker.
Mhm. Apropos Zucker, ist ein ganz gutes Stichwort, Elias. Jetzt mal, aber ganz ehrlich unter uns, hört ja sonst keiner zu. Wie gesund ist denn das, was ihr da fabriziert?
Super healthy food. Nee, Spaß. Es ist, ja, was soll ich sagen? Currywurst ist immer noch.
Das zitieren wir.
Ist immer noch Currywurst halt, ne? Aber ich glaube, wenn du mit einem guten Gewissen, also ich kann immer noch jeden Tag unsere Currywurst essen halt. Also ich habe auch so mein Classic. Und das ist, um vorher nochmal auf deine Frage da einzugehen, es gibt bei uns einfach auch die Bauarbeiter, die kommen, ich will weiß, pikant, rot, weiß, so, und, ne, aber es gibt auch halt, die Leute, die sagen, nee, ich will nur die fancy special Sachen, ne, ich will ich habe eine Glutenunverträglichkeit, ich kann keine Soße essen, und dann kriegen sie eine Elsasser Currywurst, weil da ist kein Gluten drin.
Eine Frage muss ja erlaubt sein, ich glaube, dass ich nichts Falsches sage, ohne Currywurst studiert zu haben, dass Currywurst ganz sicher nicht das gesündeste Essen auf diesem Planeten ist. Aber auch das wissen wir ja, dass Essen für die Seele am Ende sehr gesund sein kann, weil das Wohlbefinden und das geistige Dasein ist mehr oder weniger das Wichtigste, was wir haben. Ich würde sie jetzt höchstwahrscheinlich nicht 7 Tage die Woche empfehlen zu essen, aber ich kann mir vorstellen, so jemand wie du, und du siehst jetzt zwar nicht danach aus, aber es ist ja trotzdem in deinem Herzen, du zimmerst dir wahrscheinlich schon 7 Tage die Woche eine Currywurst rein, oder?
Ja, nicht ganz 7 Tage die Woche, aber schon, das kommt schon des Öfteren vor. Ich muss ja immer Qualitätskontrolle machen, ne? Ist ja klar.
Ist klar.
Nee, also ich glaube, das spricht auch für unser Produkt, dass ich das immer noch essen kann nach so vielen Jahren, und auch ja, ich habe Stammkunden, das ist wirklich, die kommen jeden Tag mittags essen eine Currywurst. Also das ist schon krass. Also gab einen, der hat über 5 Jahre lang jeden Tag eine Käsespätzle für seinen Sohn mitgeholt.
Sah der auch so aus?
Ich habe den Sohn nie gesehen, weil der Vater hat sie immer geholt.
Okay. Der ist jetzt mit Elversberg aufgestiegen, der Junge. Also dem scheinen die Käsespätzle gut getan zu haben. Wie ist denn das jetzt? Also Elversberg ist ja bei euch um die Ecke, und Elversberg ist jetzt in die erste Bundesliga aufgestiegen. Was ich persönlich sensationell finde, es ist eine wunderschöne Geschichte. Ich bin sehr gespannt, wie sie das mit dem Stadion hinbekommen werden vor Ort. Aber das wäre doch jetzt eigentlich der perfekte Moment, sich da anzubieten und zu sagen, Stadion, Currywurst, die machen wir. Oder habt ihr die schon gemacht?
In Elversberg nicht. Wir sind, da wir am Herzen von Saarbrücken sind und wir auch gerne im Block beim FCS unterwegs sind und da Connections haben, hatten wir da jetzt tatsächlich letztes Wochenende am Samstag gegen Hansa Rostock Premiere und haben in der Virage erst Currywurst gab's an den Verkaufsständen.
Stark.
Ja, das war echt eine coole Sache. 4000 Leute konnten sich unsere Currywurst im Heimblock, im Stehblock kaufen, und Feedback war super, war echt eine coole Nummer, und ist natürlich auch, also haben wir, glaube ich, fast ein Jahr lang rumgetüftelt, bis wir eine Wurst haben, die nicht in der Soße zergeht, die im Stadion warm gemacht wird. Also die wird quasi vorher gegrillt, geschnitten und dann oben verheiratet, wie ich so schön sage, im Ofen, ne, damit man halt einfach auch eine super Qualität hat im Stadion, weil da geht's ja um Schnelligkeit. Also da, ne,
von nicht nur auf dem Platz. Ja. Wie stelle ich mir denn so einen einjährigen Test vor?
Da werden ganz schön viele Würste gemacht. Mhm. Vor allen Dingen, die werden dann, ne, es werden Würste gemacht, dann werden die in die Soße gelegt, dann werden die gefroren, dann werden die mal ungefroren, dann werden sie zerkocht, dann werden sie bei 220 Grad warm gemacht, dann bei 120, also um zu probieren, okay, wie belastbar ist die Currywurst? Also es ist total, man denkt, okay, es ist nur eine eine Wurst mit Soße, aber ja, wir machen da manchmal eine Wissenschaft draus. Es kann auch anstrengend sein.
Na gut, am Ende des Tages ist es ja höchstwahrscheinlich das, was ihr von euch erwartet und was der Verbrauchende mittlerweile dann auch an Erwartungshaltung an euch stellt, weil
absolut.
Man geht ja ganz offensichtlich zu euch, um nicht nur um irgendwas zu essen, sondern um etwas zu bekommen, von dem man weiß, das schmeckt und ist natürlich auch sein Geld wert. Also du hast vorhin einen Preis genannt. Ich persönlich war überrascht. Ich hätte gedacht, das ist vielleicht sogar ein bisschen teurer. Kann aber auch sein, dass ich hier durch Hamburg total versaut bin. Aber unter dem Strich, finde ich, ist es dann, ohne es probiert zu haben, aber ich glaube jetzt mal der Süddeutschen Zeitung, den Uber Eats Awards und auch Falstaff, scheint ihr ein sehr gesundes und ein sehr faires Preis-Leistungs-Verhältnis darzustellen.
Ja, es ist auf jeden Fall eine Problematik. Also eigentlich sollten und müssten wir teurer sein. Aber
Trinkgeld gibt's ja wahrscheinlich eher wenig, ne?
Ah, geht mittlerweile. Mittlerweile mit Kartenzahlung und hängt auch an den Mitarbeitern, ist gar nicht so schlecht. Dadurch, dass wir auch noch ein bisschen Barcharakter haben. Wir haben verschiedene Biersorten, wir haben einen riesen Kühlschrank mit 40 Getränken, eine gute Weinkarte von einem befreundeten Winzer. Mit dem haben wir übrigens auch Würste gemacht, weil er hat in seinem Weingut hat er Lämmer. Und ja, irgendwann waren die Lämmer waren Schafe und dann haben wir halt eine Merguez, eine französische, leicht pikante Wurst gemacht halt.
Ne? Das ist ja also, meine Wurst, die Merguez-Wurst.
Die Merguez, magst du die?
Ja. Nee, aber weil mein Nachname ja quasi so ist. Aber ich habe dich einmal mehr abgeschnitten in deiner Antwort gerade. Also wir waren gerade so ein bisschen beim wie ich finde, sehr humanen Preis-Leistungs-Verhältnis und du hast darauf gesagt, eigentlich müsstet ihr mal so langsam an der Schraube drehen.
Ja, das Ding ist ja einfach auch gerade im Saarland, also die Preissensibilität ist sehr, sehr empfindlich hier. Ne? Also wenn man jetzt auch Berlin und Hamburg zum Beispiel vergleicht, also Currywurstpreise dort unterscheiden sich auch teilweise in Euro. Also Berlin hat einen viel niedrigen Preis, wo ich teilweise gar nicht weiß, wie die Gastronomen das überhaupt hinbekommen. Wo ich denke, okay, es muss an Qualität gespart werden.
Da ist nur Dreck in der Wurst.
Es kann nicht anders sein, aber ja, es ist einfach auch sehr empfindlich. Also weil wir auch einfach eine Zielgruppe haben, wir haben viele junge Leute, die kein Problem damit haben und viele Leute, die auch gerne Geld für gutes Essen ausgeben oder für mehr Qualität. Die Qualität muss aber dann natürlich auch dementsprechend auf dem Teller landen. Und dann haben wir aber viele Leute, die sagen, ey, eine Rostwurst, 3,50 €. Da zahle ich nicht.
Mhm.
Ne, und ja, so die kommen dann halt mit den Argumenten, die hat früher mal 2 Mark gekostet, aber ja, früher hat ein 16-Jähriger auch keine 28 Mark pro Stunde verdient.
Nee, das waren 14 Mark und heute 28 Euro. Aber da müsst ihr aufpassen, dass ihr den Gastroflüsterer Kemal, dass der nicht auf die Currywurst kommt, weil dem sagt man ja nach, dass er den Dönerpreis versaut hat und zwar nach oben. Dementsprechend ist hier Obacht geboten. Wenn du es dir jetzt aussuchen dürftest,
ja,
wie würdest du die Currywurst denn Stand heute am liebsten verkaufen wollen, dass du sagst, das stimmt alles. Das stimmt die Preis-Leistung für den Konsumenten, das stimmt die Marge für mich, da wird meine Vision, wo wir noch hinwollen, mitfinanziert und es kommt, naja, dem, was es am Ende ist, trotzdem noch, wird es dem noch gerecht, nämlich einer Currywurst.
Es wird, also ich denke, die Richtung wird nur ein, ja, es gibt nur eine Richtung jetzt, die nächsten Monate und Jahre. Ich meine, mit den aktuellen Gegebenheiten, die in der Welt sind, kann man uns ja jetzt schon wieder auf irgendwelche Preiserhöhungen bei den Lieferanten und Strom und Energie ja drauf einstellen. Ich hoffe einfach, dass wir so lange wie möglich einfach die Preise halten können. Also wir probieren auch einfach dadurch, durch Cross-Selling, durch ja andere Produkte, durch cleveres Kalkulieren und dort halt dann gewisse Sachen zu psychologisch einfach auf einen Preis zu lassen, ne? Weil bei einer Rostwurst, am Wochenende hatte ich die Diskussion mit einer Frau, die gemeint hat, sie hat am Wochenende 4 € bezahlt und eigentlich musste teilweise noch mehr kosten, ne? Und wir durchbrechen aber die Grenze immer noch nicht. Wir sind bei 3,80 €, weil die Leute ne, gerade die Älteren, die einfach schnell kommen und eine Rostwurst auf die Hand wollen, die Laufkundschaft, die da ist, die, glaube ich, fällt dann einfach weg. Mhm. So, und es ist sehr schwer, weil es wird auch nicht der Vergleich gezogen. Ich meine, mittlerweile kostet eine Wurst im Supermarkt auch 1,50 Euro, 2 Euro.
Ich bleib dabei, ich werde auch nicht müde, das hier im Podcast immer wieder zu wiederholen. Ihr platziert einfach ein Beispiel in der Speisekarte oder auf der Tafel oder in Social Media, das einfach mal die Rechnung aufmacht, was in so einer Wurst alles drinne steckt. Also beim Restaurant von der Spotify-Playlist bis hin zum Müllunternehmen und bei euch dann also sind andere Dinge zu benennen, damit von der vermeintlich älteren Kundin bis hin zum jungen Kunden alle mal wissen, was eigentlich alles damit finanziert werden muss. Und natürlich ohne den belehrenden Finger, sondern einfach, um mal die Rechtfertigung zu liefern, dass es hier, und den Eindruck habe ich ja bei euch, nicht in erster Linie darum geht, hier schnell die Multimillionäre zu werden und nach mir die Sintflut, sondern um wirklich zu sagen, wir möchten ein Produkt, was seinen Preis hat, dementsprechend an die 100% bringen, damit das Geschmackserlebnis oder eigentlich ja das richtige Erlebnis, weil das ist es ja, diesen Preis auch wert ist.
Ja, das ist ein guter Ansatz. Das nehme ich auf jeden Fall mal mit, weil ja, es ist, das Verständnis wird halt weniger und die Schuld liegt aber dann meist bei den Gastronomen, die sich die Taschen voll machen. Aber ja, ich fahre jetzt auch kein Ferrari oder irgendwas. Es wird jeder Cent ins Unternehmen reingesteckt. Ja, wir wollen wachsen, wir wollen gesund wachsen. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, also was wir mit Corona schon mitmachen mussten und auch die Jahre davor, also es ist eine Achterbahnfahrt die letzten Jahre gewesen. Und ich glaube, Krisenmanagement können wir mittlerweile richtig gut. Und jetzt muss man einfach gucken, dass wir da irgendwie die Leute sensibilisieren halt. Ne? Deswegen finde ich den Ansatz vom Kemal finde ich halt nicht schlecht, weil ja, Döner ist halt auch, da sind viele frische Produkte drin und es gibt einfach viele Dönerläden, die da mittlerweile echt eine hohe Qualität an den Tag legen und die Leute sagen, ja, ich zahle aber keine 12 Euro dafür, aber ja, wenn du...
Ja, ne? Ich habe das, ich weiß gar nicht mehr wo, ich habe es neulich auch gehört, wenn man sich einfach mal überlegt, wenn man den Döner auseinander nimmt, dass alles auf dem Teller liegt, mit frischem Salat, mit frischem Gemüse, mit frischem Brot, mit frischem Fleisch und das Ganze dann auch noch im Sitzen serviert mit Messer und Gabel, da würde ja kein Mensch auf die Idee kommen, 10 Euro als zu teuer zu empfinden. Ja. Im Gegenteil, genau. Wahrscheinlich würde man sich denken, hui, das ist aber günstig, ja. Ne? Nur in Anführungszeichen, weil das Ding auf der Hand liegt und sozusagen im Vorbeigehen einkassiert wird. Also ich verstehe das alles schon, absolut. Man darf auf der anderen Seite vielleicht auch nicht ganz in Vergessenheit geraten lassen, dass ein Imbiss als To-Go angetreten ist. Ja. Und das bedeutet, man hat auch als Verbrauchender wahrscheinlich nie den Sinn gehabt, dieses Ding jetzt so zu genießen, wie man es tun würde, wenn man im Sitzen ist, ne? Also in einem Restaurant mit allem, was dazugehört. Das heißt, ich verstehe natürlich irgendwo beide Seiten, aber gerade wenn man davon, wenn man das ganze Ding, also die Wurst jetzt mal hier so zerlegt, wie ihr sie an den Tag legt, mit all den Soßen, mit den Dips, mit den Individualisierungen, die stattfinden. Jetzt hast du es gerade erzählt, dass ihr ein Jahr lang wirklich testet, wie eine Wurst im Stadion am besten gebraten bzw. vorgebraten, vorbereitet wird, dann sind das natürlich alles Arbeitsstunden, die auch bezahlt werden wollen. Absolut. Und ehrlicherweise auch bezahlt werden sollten. Und um es ein bisschen polemisch auszudrücken, die Generation der heute 80-Jährigen, die werden ja eh nicht mehr so lange zu euch kommen, es sei denn, ihr bietet die demnächst auch püriert an. Aber am Ende des Tages sind das ja alles Dinge, die sich regeln werden. Was ist denn die jüngsten Ziele, die ihr jetzt vor Augen habt, Stand Mitte 26?
Also wir machen nächsten Monat einen Laden auf, auch in der Innenstadt gegenüber von unserem anderen Laden, aber mit einem neuen Konzept.
Das ist ihr werdet eine richtige Mafia da bei euch.
Ja. Eine Chance hat sich ergeben und dann ergreifen wir sie natürlich. Also wir haben einen Laden für 26 geplant gehabt, aber ja, dass es im Januar dann so schnell ging und jetzt haben wir genau gegenüber in der Innenstadt machen wir noch einen Laden auf. Es wird ein neues Konzept, aber
heißt
American Fast Food. Es wird anderes Essen, anderes Fast Food, auch ähnlich wie bei Kalinski, einfach mit dem Bewusstsein für die beste Qualität halt. Ne?
Okay, aber das heißt, ihr bietet in dem gegenüberliegenden Laden keine Currywurst mehr an,
nee,
sondern wahrscheinlich einen Burger.
Wir haben, genau, wir haben unter anderem noch ein Burger-Konzept tatsächlich. Also ne, für Events und so, je nachdem, was angefragt oder was gebucht wird. Wir können ja noch viel mehr. Also wir haben einen Smoker, wo wir Pastrami machen, wir machen Pulled Pork, wir machen also ne, alles, was geil schmeckt. Nur wollten wir jetzt die Konzepte, ne, Kalinski soll Currywurst bleiben und deutsches, ja, das deutsche Kulturgut erhalten und ne, es soll wirklich darum die Wurst gehen und deutsches Essen und genau, ich liebe aber genauso Burger und Chicken und amerikanisches Essen und ja, hab da auch war da auch viel gewesen, hab mich da viel durchgetestet und ja, wenn da eine Chance uns serviert wird, dann müssen wir sie natürlich nutzen.
Ne? Ja klar, also alles andere wäre zumindest, was den aktuellen Status quo angeht, natürlich höchst fahrlässig. Also ihr seid ja ganz offensichtlich in einem Sweet Spot gelandet und dementsprechend macht es ja auch Sinn, diesen Sweet Spot so gut es geht zu füllen. Also ich würde abschließend noch einmal gerne loswerden, wer auch immer im Saarland oder in Saarlouis am Start ist, der geht kommt eh nicht an Kalinski vorbei. Ich finde übrigens hervorragend gewordet. Ihr habt den perfekten Danke. Namen für eine Currywurstbude, oder?
Ist geil, oder?
Ja.
Das war damals schon die Vision, so nicht zu sagen, lass mal eine Currywurst essen gehen, sondern lass mal zu Kalinski.
Also ich finde, es ist eigentlich das, also vielleicht ein bisschen besser wäre es noch gewesen, wenn ihr euch irgendwie auf das Ski-Business konzentriert hättet und irgendwelche Racing-Skis auf den Markt, die Kalinskis auf den Markt gebracht hättet, okay. Aber das Zweitbeste, was man hätte machen können, finde ich, ist genau das, was ihr tut. Wir werden Danke. Das hier bei Studio Gastro natürlich nach wie vor weiter verfolgen und ich hoffe, dass es zumindest mal einen Pop-Up-Store in Hamburg geben wird, damit wir die Wurst hier auch mal an Mann und Frau bringen können. Dementsprechend, lieber Elias, bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier zu besuchen. Besucht Kalinskis Wurstwirtschaft entweder online, das kann man ganz wunderbar machen, auf kalinskibrüder.de, ansonsten natürlich Instagram und Co. Das war's auch übrigens mit dem Studio Gastro Zwischengang, was die Protagonisten und Protagonistinnen angeht, die ein eigenes Restaurant haben und Co. In der kommenden Folge lassen wir dann jemanden zu Wort kommen, der direkt von Uber Eats kommt. Ein super Typ, Christian Bentlage, kann ich euch jetzt schon sagen, weiß ganz genau, was er tut. Aus London, in Berlin, demnächst ganz woanders, weiß er zu berichten, was eigentlich hinter Uber Eats steckt. Und da freue ich mich schon ganz besonders drauf, denn all das, was ich über ihn gelesen habe, ist hochinteressant. Dazu aber dann in 2 Wochen mehr. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Elias, und möchte dir noch eine ganz kurze Frage stellen. Denn ich habe hier bei Studio Gastro ja eine Speisekarte. Ja. Und dummerweise ist aus dieser Speisekarte eine Seite rausgeflutscht. Das heißt, die muss neu gefüllt werden. Und du bekommst jetzt ein weißes Blatt Papier von mir und kannst auf diese Karte beziehungsweise auf diesen Teil in meiner Karte raufschreiben, was du möchtest. Es wäre nur schön, wenn du mir sagst, was es ist.
Okay. Also ich glaube, ich würde ganz klar eine weiße Currywurst mit unseren geilen Pommes, dem leckeren Ketchup, dann wird das Ganze getoppt mit Röstzwiebeln und Schnittlauch und es gibt noch unsere Sauce Rouille, das ist unsere Knoblauchsoße. Die isst man eigentlich zu einer Bouillabaisse, zu so einer Fischsuppe in Frankreich, aber mit den Pommes unschlagbar auf deiner Karte, sage ich.
Hervorragend, das klingt gut. Ich mache den Preis, ich wähle mein Geburtsdatum und tue euch damit wahrscheinlich auch einen Gefallen. Ich würde sagen, die kostet 11,80 Euro.
Nee, ist zu viel. Teurer. Weniger.
Weniger?
Weniger. Wobei, nee, ich habe die Dips vergessen. Doch, dann bist du bei 12 Euro, ja.
Ja, also 11,80 Euro.
Weil die Dips in der Hand gemacht, die kosten natürlich auch noch was.
11,80 Euro, machen Sie bitte 12. Und mir bleibt nur noch zu sagen, dass ich euch mitteilen möchte, dass Tobias der einzige Name ist, mit dem man in England 2 Bier bestellen kann. Und damit sage ich tschüss, schön, dass du da warst und ciao Kakao.
Vielen lieben Dank, ciao.
Tschüss.
Das war Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends, ist eine Mehr-geht-nicht-Produktion in Kooperation mit Studio Hebel Broadcast. Redaktion Sophie Blankenstein. Produktion Studio Hebel Broadcast. Veronika Bisetic und Sebastian E. Merget. Kreative Direktion Sebastian E. Merget. Executive Producer Fabio Hebel. Ton und Schnitt Veronika Bisetic. Sounddesign Stefan Valerio Meister. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Rechnung geht auf uns.